I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ach guck, da sind wir wieder. Die Sendung mit den gelben Leuten, bisschen später als erwartet, aber warum das so war, werden wir später drüber reden. Jetzt aber erstmal herzlich hallo und schön, dass ihr nochmal da seid, kurz vor der Weihnachtszeit. Wir hoffen, ihr habt es euch so ein bisschen muggelig gemacht. Wir haben es uns heute ein bisschen muggelig gemacht. Hier ist heute gemütliche Atmosphäre, aber mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den bezaubernden Lukas. Hallo Luki.
Hi Maxi. Ja, muggelige Atmosphäre ist, glaube ich, das Stichwort des Tages. Also ich sitze hier mit einem schönen Kaffee, ich habe so eine Duftkerze mit Gingerbread-Geruch an, Heizung ist an, ist wirklich sehr muggelig und gemütlich hier. Ich hoffe, bei dir auch.
So was Feines. Ja, bei mir ist der Weihnachtsbaum im Hintergrund.
Oh,
also der ist zwar im anderen Raum, aber da ist das, uns trennt das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer trennen ja, wie du weißt, nur so ein Vorhang.
Mhm.
Und deswegen habe ich ihn quasi im Nacken, den Weihnachtsbaum. Ich habe heute, der geht auf den Weihnachtsbaum-Nacken und ja, und deswegen... Ist auch bei mir ein bisschen muckelig, Atmosphäre. Ich darf heute auch noch was ganz Weihnachtliches machen, wenn diese Ausgabe hier zu Ende aufgezeichnet ist. Ich darf heute noch meine Steuern machen für Oktober, November.
Oh.
Ah, da freue ich mich wieder. Schön DATEV einpflegen.
Ja.
Richtig geil.
Das gehört auch so in eine gute Weihnachtszeit.
Das gehört in eine gute Weihnachtszeit. Dabei wird so Lebkuchen gefressen.
Ja.
Und ja, keine Ahnung.
Während Geschenke einpacken, weiße Weihnachtskarten schreiben und dazwischen noch ein bisschen Steuer. Es ist doch toll.
Ja. Ja, so, da freue ich mich ganz doll drauf und das wird heute auch noch meinen Tag ausfüllen. Aber so ist es halt, aber das machst du nix.
Nee.
Aber vorher darf noch ein bisschen in der Comfortzone gepodcastet werden mit dir. Und wir können schon mal sagen, es ist das letzte Mal für dieses Jahr tatsächlich.
Das ist korrekt. Ich meine, wir haben ja eh gerade, die letzten Wochen waren eine spannende Release-Geschichte bei uns. Aber
wir haben es mal ein bisschen variiert.
Ja.
Haben mal ein bisschen geguckt, wie ihr drauf reagiert. So.
Auch so ein bisschen, ich meine, man spricht ja immer so von Flow und sowas. Und wir haben einfach mal geguckt, wie ist das, wenn das so ein freier Flow ist. Und nicht dieses, alle zwei Wochen kommt jetzt eine Folge und das alle zwei Wochen oder so. Von solchen Konzepten kann man sich auch mal lösen, um dann festzustellen, nee, ist schon gut, dass das so ist. Nee. Also Fakt ist ja einfach, wir hatten erst Timing-Probleme, dann hatten wir, beziehungsweise ich, gesundheitliche Probleme, weshalb ihr auf die letzte Folge verzichten musstet. Und da das auch bei mir noch nicht so ganz ausgestanden ist, machen wir jetzt diese Folge, dann ist das Jahr zu Ende. Aber dann ist diese Staffel ja noch nicht zu Ende.
Weil, genau, dann kommen wir nochmal im Januar wieder.
Genau.
Wann, wissen wir noch gar nicht so richtig genau. Es wird irgendwann so mit, also irgendwo... Frühestens ab der Mitte des Januars,
ja.
Vielleicht wird es auch wirklich zum Ende des Januars hin, aber das werdet ihr ja dann schon mitbekommen, wenn dann wieder irgendwann bei euch im Podcatcher die Sendung mit den gelben Leuten aufpoppt. Ich glaube, man selber macht sich da, das hast du letztens schon ganz richtig zu mir gesagt, man macht sich da selber mehr verrückt als die HörerInnen da draußen, die sind so, yo, so, macht halt eine Folge, gibt ja eh genug Podcasts. ja, und mal sehen. Es ist ja auch in der Zeit, ist mir dann auch noch aufgefallen, kommt ja auch Book of Boba Fett raus, ne?
Oh ja.
Ja. Ist ja auch noch ein Thema, eigentlich ein großes Thema.
Ich wollte gerade sagen, muss mal gucken, ob wir ein Sonderformat machen oder ob einfach die erste Folge dann nach der Winterpause so einen 3-Stunden-Vortalk hat. Das wird sich noch zeigen.
Ja, es kann gut sein.
Lass mal kurz über Boba Fett reden, 2 Stunden später. Naja.
Ach, naja.
Da finden wir dann schon Lösungen und Wege.
Wir finden immer eine Lösung und einen Weg. Bevor wir aber heute ist die Folge, wie heißt die nochmal? Humor im Weltraum?
Genau.
Ich weiß gar nicht, Humor im Weltraum. Ich wusste, war mir unsicher, ob Huma der Astronaut oder Huma im Weltraum. Aber es ist Huma im Weltraum aus der 5. Staffel. Aber natürlich können wir da nicht einfach jetzt loslegen.
Nee, das wäre
Quatsch.
Das geht
natürlich nicht. Wäre absoluter Blödsinn, wenn wir da direkt losmachen. Ich würde aber trotzdem kurz mit einem Simpsons-Thema einsteigen, weil ich weiß gar nicht, ob wir das hier besprochen haben beim letzten Mal noch, weil das schon wieder so ein paar Wochen zurückliegt. Haben wir über den Kurzfilm geredet?
Wir haben über den Kurzfilm geredet. Ich glaube aber noch nicht in einem Podcast. wenn ich nicht ganz falsch liege.
Das meine ich halt.
Ja.
Ich glaube, wir hatten uns nur Sprachnachrichten geschickt.
Genau.
Ne? Ja. Sag doch mal ganz kurz was dazu. Also, wann ist der rausgekommen? Wie heißt der?
Da fragst du jetzt die Sachen, die ich nicht weiß.
Ja, also, das weiß ich. Ich weiß ja auch nicht, deswegen habe ich es einfach so.
Ich mach mal kurz Disney Plus auf. Es gab auf jeden Fall zum Disney Day, ich glaube, das war der,
war
das
der 10. November, 11. oder?
Oder der 12. oder 11. irgendwie sowas rum.
11. oder 11. 10. 11. 12. November, irgendwann da.
Genau.
War der große Disney Plus Day. Und da gab es viel neuen Content. Und auch Ankündigungen.
Vielen geilen Content, viele Ankündigungen. Shang-Chi gab es zum Beispiel ab dem Tag dann bei Disney Plus zum Sehen. Und eben auch die Simpsons feiern im deutschen Titel Plusileum. Was so ein 5-Minuten-Kurzfilm ist, der praktisch diese Verbindung von den Simpsons und von unserem liebsten Großkonzern dieser Welt, Disney, zusammenführt. Und der war schon sehr, sehr süß, muss ich sagen. Den mochte ich.
Also ich fand, dass es sogar mein Lieblingskurzfilm war von denen, die sie jetzt released haben. Weil ich fand es schön, dass er einen Musical-Moment hatte.
Mhm.
Das fand ich schon mal gut, dass Lisa nochmal singt. Und natürlich, ich meine, es ist natürlich die einfachste Formel, alle möglichen Disney-Figuren, und dazu zählen ja inzwischen nicht nur Goofy, Mickey, Pluto, sondern auch diverse große Disney-Franchises wie Star Wars, Marvel und so weiter und so fort, die da alle unter einen Hut zu bringen, ist natürlich eine einfache Formel, weil die schnell funktioniert. Es hat trotzdem Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ich meine, wir reden da immer halt von, wir reden da von unter 5 Minuten, ne?
Ja.
Deswegen gibt es für mich als Simpsons-Fan keinen Grund, das nicht zu gucken. Also, sei denn, es muss wirklich grauenvoll schlimm sein, aber selbst dann würde ich es mir noch angucken, weil 5 Minuten sind halt 5 Minuten.
Das ist ja das, bei 5 Minuten verlierst du nichts. Das ist also, niemand sagt ja, schaue ich heute Abend den Simpsons-Film oder schaue ich das Plusileum von 5 Minuten? Das ist so ein guter Snack für zwischendurch und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, das war mein liebster Kurzfilm, weil ich den Simpsons-Star Wars, das Crossover, mochte ich eigentlich auch wegen den 40 Milliarden Referenzen. Hm, aber der hatte irgendwie, auch wenn das so eine Referenzengespiele war, ich fand, der hatte echt viel Herz. Der hat mich irgendwie, der hat mir so ein warmes, muggeliges Gefühl gegeben.
Hm.
Und kann ich nur empfehlen.
Ja, waren generell schöne Kurzfilme dabei. Sehr empfehlenswert waren die Olaf-Geschichten. Also wo Olaf immer, Olaf aus Die Eiskönigin immer in wenigen Minuten einen Disney-Film nacherzählt. König der Löwen, Rapunzel.
Das klingt gut. Ich meine, das Gute ist,
du hast du das nicht gesehen?
Nein, und du kannst jetzt auch...
Das ist wirklich sehr witzig.
Also du kannst den Podcast jetzt zum Glück nicht abbrechen. Wir sind an diesem Punkt, ne? Aber ich habe ja noch nicht einmal Die Eiskönigin gesehen. Das ist wirklich, das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das einmal versucht, es wurde sehr viel gesungen und ich war so, nee, fühle ich nicht. Daher, ich kenne alles nur über Referenzen.
Okay. Ja, Eiskönigin ist meiner Meinung nach, also ich finde, allein weil er halt so ein wahnsinniges Standing bei Disney hat, sollte man den schon gesehen haben, den ersten zumindest, der zweite. Ich mag den zweiten sehr gern, viele mögen den nicht. Da wurde viel dran rumgemeckert, wo ich immer bin so, ja, was habt ihr denn erwartet?
Ja.
Was war denn eure anspruchsvolle Erwartung an einen Film, der Die Eiskönigin heißt? Naja, ich fand den zweiten auch gut, ich mag die gern. Olaf, der Schneemann, wird ja synchronisiert von Harpe Kerkeling. Und im zweiten Teil gab es halt eine Szene, da fasst er den Film nochmal zusammen, den ersten.
Ja.
Also treffen sie auf jemanden und die fragen, was ist denn passiert? Und dann erklärt er sozusagen die ganze Story des ersten Teils nochmal. Auf seine komische, unnachahmliche Olaf-Art.
Mhm.
Und das fand ich damals mit Abstand das Lustigste am ganzen Film. Da habe ich laut schreiend in der Pressevorführung gesessen und mir die ganze Zeit immer aufs Knie geschlagen.
Und, ich liebe das Bild, wie du mit 8 Leuten in einem viel zu großen Kinosaal sitzt und als einziger laut schreiend lachst.
Ja, ich fand es wirklich sehr witzig. Und dann habe ich gedacht, oh, das könnte ich mir immer angucken. Und
ja,
das haben anscheinend nicht nur ich gedacht, sondern auch noch viele andere Menschen. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich, wo er halt Disney-Filme nacherzählt. Aladdin in wenigen Minuten, König der Löwen in wenigen Minuten und so weiter und so fort. Er erklärt halt ganz, ganz viele Filme einfach nochmal auf diese Art und Weise. Und man hat sogar Harpe Kerkeling dazugeholt für diese kurzen Minuten, die er das dann im Deutschen so synchronisiert. Und deswegen macht es sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Ja. Ist, glaube ich, von denen, die jetzt da rauskamen, für mich das auf jeden Fall das Highlight gewesen von diesem Kurzfilm. Es gab ja noch den Ciao Alberto-Film, der auf Luca basiert, der war auch sehr süß. Das war irgendwie ein schöner Tag, weil man hatte halt so viel Kleinkram zum Gucken, ne? So, dann gab es irgendwie so Panels, noch so minzige und so, also diese voraufgezeichneten, wo dann natürlich auch ein bisschen was zu Pixar erklärt wurde, was da so kommt und was bei Disney, was von Marvel so kommt. Und
Kam da nicht auch dieser kurze, ich nenne es mal Behind-the-Scenes-Clip raus für Kenobi? Wo sie so ein bisschen noch was erklärt haben? Oder kam das an einem anderen Tag raus? Auf jeden Fall, da musste ich eben auch gerade dran denken.
Ja, das kam da auch in dem Zeitraum raus. Es gab auch noch diese Boba Fett Behind-the-Mask oder Behind-the-Helmet-Geschichte, wo man noch so ein bisschen den Mythos von Boba Fett aufgeklärt hat. Weil eigentlich ist ja Boba Fett so eine Figur, die überhaupt keine große Relevanz hatte in den Filmen. Nee. Also natürlich war die da, aber die hatte ja keine 10 Sätze so. Und darüber spricht man nochmal, warum ausgerechnet Boba Fett so ein kranker Mythos bei Star Wars geworden ist, obwohl über den ja so wenig gesagt wird. Und da habe ich gedacht, ja klar, wenn man den einfach so mysteriös gehalten hat.
Mhm.
Und deswegen ist der so ein Faszinosum für sehr, sehr viele Menschen da draußen und für viele sind da richtig Fans von. Bei mir war es ja auch so, ich war immer so, ich weiß nicht warum, aber der fasziniert mich und als Kind, also als ich das Star Wars schon als Kind gesehen habe. Man hatte dann auch Boba Fett-Figuren und dann ist der auch bei Shadows of the Empire im Buch aufgetaucht und so und das war schon irgendwie spannend. Ja, dementsprechend, das gab es auch noch und es gab auch noch den tollen Home Sweet Home Alone Film. Der neue Film auf basierend auf der Kevin Allein zu Hause Lizenz. Und den könnt ihr euch sparen. Den könnt ihr euch wirklich sparen.
Das war wirklich, ich habe an dem Wochenende, ich glaube, also jetzt in der ganzen Phase habe ich 4 Filme nachgeholt. Und den hatte ich auch auf der Liste. Und deine Sprachnachricht war so überzeugend für mich, dass der auf keiner meiner Listen mehr ist. Und ich auch immer schon leicht anfange zu lachen, wenn ich den bei Disney Plus angezeigt krieg.
Ja, der ist ja auch immer noch so auf der Startseite.
Ja.
Versucht den schon so ein bisschen, dass die Leute so ein bisschen gucken, weil Disney auch denkt, naja, jetzt haben wir ja schon Geld reingesteckt, jetzt müssen wir auch irgendwas damit machen.
Ja.
Fand es auch so geil, dass Leute gesagt haben, ja, damit wollen sie wieder nur die Taschen voll machen, weil ich so, ja, ich weiß nicht, ob die sich so mit so krass die Taschen voll machen, weil es gibt kein Merchandise, das Ding ist kostenlos auf Disney Plus erschienen, gibt es in keiner VIP oder in keiner, lief nicht im Kino. Mhm. So, das war denen, als das Ding fertig war, schon relativ bewusst, wenn sie das zu groß aufziehen, so, dass es ihnen noch mehr um die deswegen ist der nur so fast so schon klammheimlich erschienen, meiner Meinung nach. Und
man ganz hat den mal in die Auslage Film. Gepackt, aber man muss jetzt ja auch nicht, ne?
Ja, wie wenn man so ein, ich habe letztens auch so einen Artikel bekommen, den fand ich so richtig geil, habe deswegen viel zu viel davon bestellt und dann kam der so in den Laden und ich habe den so angeguckt und war so, du bist aber ganz schön klein für das Geld.
Ja.
Und was mache ich denn jetzt mit dir eigentlich? Scheiße. Und dann habe ich ihn, habe ich den auch so klammheimlich mal so ganz kurz, haben wir jetzt auch.
Ja, der ist auch da übrigens, ja.
Ja, das kennt ich.
Ja. Ich meine, ne, da geht jeder irgendwie mal durch. Weiß nicht. Ich bin immer auch ehrlich gesagt gerade noch schockiert, weil ich habe es gerade ja auf und ich habe die Werbung für Nicht schon wieder allein zu Hause, den großartigen Film, den du uns gerade allen nicht empfohlen hast. Und dann links daneben Kevin allein zu Hause 4. Und bis Disney Plus wusste ich nicht, dass es einen 4. Teil gibt.
Doch, doch. Es gab noch einen 3. mit diesem anderen Jungen. Ich glaube, der Martin Short mitgespielt? Ich weiß es gar nicht. Es gab noch einen 3. mit 4 Verbrechern.
Ah, ja, weil mehr gleich besser.
Ja, mehr gleich besser. Und dann gab es noch diesen komischen, dubiosen 4. Teil. Alles komplette Scheiße. Alles komplett, also alles. Ich habe manchmal den Verlangen, die zu sehen, weil ich mich einmal davon noch überzeugen wollte, wie die so sind.
Ja.
Weil Kevin halt schon für mich einfach ein krasses Franchise ist. Ich habe gestern Abend für den Podcast mit meinem Vater Richie Rich gucken müssen.
Oh, wie ist der so gealtert?
Von 400. Ach, der ist halt einfach am Ende 10 Minuten zu lang. So.
Ja, aber das ist,
der macht schon Spaß, aber irgendwie hat man mehr so im Kopf gehabt, so dieses Ganze, so jetzt zeige ich euch normalen Kids zeige ich jetzt mal so meinen Reichtum mit meinem McDonald's an der Achterbahn, aber irgendwie geht der Pass, ich hatte die Passage als Stunde in Erinnerung, aber die geht nur 5 Minuten und dann ist es halt so, naja, gut. Aber ja, Macaulay Culkin zu imitieren oder den jungen Macaulay Culkin irgendwie in einer Form nachmachen zu wollen, ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Der war einfach, der wusste das selber natürlich nicht, aber der war Genius, so. Das war krass. Ja, dementsprechend habe ich mir diese ganzen anderen Filme auch nie angeguckt. Und da war es jetzt dann Yorkie, also ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Yorkie gespielt hat bei Jojo Rabbit. Und da muss ich echt sagen, von dem habe ich ja echt viel gehalten, ne, so in Jojo Rabbit. Fand den ja richtig, richtig süß. Ich finde den aber da, also der schafft es so, jegliche Form von Sympathie, die man durch Yorkie zu ihm hatte, in diesem Film zu verspielen. Und der spielt das so scheiße. Und der spielt das so unsympathisch. Ist so ein unsympathisches Kind in diesem Film. Und ich hab's ja schon mal gesagt, so, also die ziehen ja auch die Story, sie sind sich ja auch nicht so richtig, sie definieren nicht ganz wirklich, was böse und was gut ist in dem Film, weil sie die Geschichte der Bösewichte viel länger erzählen als die der guten Seite. Und eigentlich sind das nur verzweifelte Eltern, die kein Geld mehr haben und denen was geklaut wird, was sie eigentlich zurückholen wollen, was von ihm geklaut wird im ersten Moment, was es scheint so zu sein. Und aufgrund eines Missverständnisses battlen die sich dann halt und dann kriegen halt die armen Leute auf den Sack von dem kleinen, verzogenen Jungen so. Und das ist halt nicht das gleiche, nicht die gleiche Rollenverteilung, die wir vom Original Kevin allein zu Hause kennen. Und man hat da versucht, so ein bisschen so, ja, die Grenzen aufzubrechen zwischen Gut und Böse und das nicht alles ganz so klar definiert zu halten wie im ersten Teil, wo man ganz klar sieht, die zwei üblen Typen sind die Bösen und der kleine süße Junge ist das Gute und deswegen ist es total gerechtfertigt, dass der kleine Junge den zwei Bösen ganz schlimme Dinge antut und den Nägel durch die Füße jagt und Bowlingkugeln ins Gesicht schmeißt und keine Ahnung. Das hat dann den Film alles irgendwie, so hat den so gerechtfertigt. Dem Film ist das alles einfach nur so, hör mal auf, den weh zu tun, den geht's voll schlecht. So, das ist, das ist echt ein weirder Film. Das ist ein ganz schlecht geschriebener, weirder Film. Und dann auch noch so Pipi-Kaka-Humor. Und das Allerschlimmste ist, ne, der baut Referenzen auf den ersten Teil. Und zwar spielt wie heißt nochmal der große Bruder? Buck? Nee.
Ich hätte jetzt ja gesagt, aber ich kann auch noch
Buzz, mal kurz. Buzz heißt der große Bruder. Und der spielt sich selber als Polizist, der sich die ganze Zeit so mit, der die ganze Zeit so Hotdogs frisst und sich so Senf aufs T-Shirt und so schmiert. Und ich finde, das ist so richtig so. Also, du merkst halt auch, der Typ ist einfach wahrscheinlich seit Jahren kein Schauspieler mehr.
Ja.
So, und dann füllt er da diese Rolle aus. Und das fand ich irgendwie ganz schlimm und so ein bisschen. Also, das war so. Weißt du, wenn Ghostbusters Afterlife am einem Spektrum Ende liegt, für wie man sehr erhaben und lieb mit alten Lizenzen umgeht und irgendwas draus macht, was noch Sinn macht, dann liegt der Film am anderen Ende des Spektrums. Und den dann da irgendwie so zu denunzieren und den so runter. Also, klar war der Film auch mal ein Trottel, aber irgendwie trotzdem war das so unwürdig, weißt du?
Ja, es wirkt halt so, könnte das so Writing so null damit umgehen. Also, man hätte das halt weitergezogen.
Ja, deswegen ist das ein ganz schrecklicher Film. Also selbst für das kostenlose Ding, ich habe mir den tatsächlich in der Nacht, an dem der rauskam, habe ich mir den noch reingefahren. Und ich kann euch nur sagen, da draußen, spart's euch wirklich. Dann guckt noch lieber den alten Kevin ein paar Mal so. Der ist wirklich immer noch, oder Kevin in New York, das sind immer noch zwei gute, gute Filme für die Weihnachtszeit. Aber der ist es leider wirklich gar nicht. Der macht gar keinen Spaß, der ist schlecht geschrieben. Da ist vieles richtig kacke dran. Deswegen kann man sich schenken. Aber naja. Habt ihr die Zeit gespart, ne? Hab ich mich quasi für euch in die Schusslinie geworfen und hab gesagt, so, ich fange das ab. Ihr müsst es nicht gucken, ich mach das schon.
Das ist auch einfach dein Service als, als ikonische Kultfigur und Popkulturkritiker, da für uns zu sagen, ja, okay, lass das mal.
Max Nachtsheim ist eine ikonische Kultfigur.
Ich weiß nicht, wie das gerade rauskam. Wie gesagt, es vielleicht liegt's am Schlafmangel, aber ich fand's irgendwo auch richtig. Ich find's auch richtig.
Gut.
Ja, gute Filme auf Disney Plus allerdings. Da muss ich zumindest mal kurz die Liste runterrattern. Ich habe Shang-Chi endlich gesehen. Den mochte ich sehr.
Das dachte ich mir, dass du den mögen wirst.
Ja, weil der halt auch wirklich so viel aus diesem ganzen Martial Arts und Wuxia-Filmspektrum einbaut, ohne komplett irgendwie kein Marvel-Film mehr zu sein. Der hat das, also das haben sie einfach wirklich richtig gut hingekriegt. Ich lieb auch die Dynamik, die er mit seiner Freundin da entwickelt. Sie finde ich halt einfach auch sehr witzig. Ja. Und ich habe den jetzt auch schon zweimal gesehen, ich habe mit dem wirklich einfach nur eine gute Zeit und freue mich drauf, was auch immer da dann noch auf uns zukommen wird.
Mhm.
Weil das haben die halt gut hingekriegt. Und ich meine, ich liebe halt so Martial-Arts-Sachen so sehr, dass ich ja versucht habe, der Iron-Fist-Serie was Gutes abzugewinnen. Du kannst dir vorstellen, wie erleichternd dieser Film für mich war. Es war nicht so anstrengend, den zu lieben, wie bei dieser Netflix-Serie.
Eieiei, Iron Fist, ey, dass du das doch mal ausgräbst.
Ja, jetzt wegen der ganzen Hawkeye-Serie und möglichen Gerüchten, was, wer, wie da mit reinkommen könnte, habe ich irgendwie in letzter Zeit viel über die Netflix-Marvel-Serien nachgedacht. Und da ist mir die Enttäuschung wieder in Erinnerung gekommen.
Ah, ja, das war wirklich bitter damals, ey. Aber die hatten sie eh nicht so gut im Griff, wie man das dachte. Also Daredevil hat noch gut funktioniert, aber alles andere war ja irgendwie dann. Und die erste Jessica Jones-Staffel war auch noch cool.
Ja, Punisher mochte ich noch, aber Punisher war halt eine sehr einfache Formel. Und
das habe ich nie gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob das noch auf Netflix ist. Ich glaube, ja. Also Punisher mochte ich. Aber bin mit den aktuellen Marvel-Serien, wie sie jetzt von Disney gemacht werden, auch wesentlich zufriedener. Konntest du in Hawkeye schon reingucken, oder? Okay, dann sage ich...
Freizeit ist ein rares Gut.
Ja, das stimmt komplett. Ist aber auch vielleicht was sich gut über die Feiertage eignet dann. Also...
Ja, da können jetzt aber jetzt noch ein paar Folgen kommen. Es sind jetzt 3 draußen, genau. Glaube ich, ne? Die Woche kommt die 4. Ja, muss ich mal schauen. Also, das würde ich mir einfach irgendwann die nächsten Tage ganz in Ruhe reinfahren. Ich habe da Bock drauf. Ich war jetzt nur noch nicht hundertprozentig ready. Ich habe die Woche mit der neuen Staffel Dexter angefangen, die jetzt auf Sky Ticket steht. Weil ich ein riesengroßer Dexter-Fan war früher mal. Also, auch hier wieder das gleiche Max-Problem auf die Liste von Serien, die ich nie fertig geschaut habe, ist ja ewig lang. Dexter habe ich auch die letzten 2 Staffeln nicht gesehen. 7. und 8. habe ich mir damals nicht mehr reingefahren, weil dann auch einfach, dass einem so viele Leute schlecht geredet hat, muss man irgendwann so,
ja. Ja, dann hat man auch keinen Bock mehr.
Nee, vielleicht irgendwann mal. Und dann kommen 5000 neue andere Sachen und dann hat man es ganz nach hinten in seinem Kopf geschoben. Trotzdem hatte ich dann Lust, die neue Serie zu sehen. Mal gucken, wie Michael C. Hall so gealtert ist. Mhm. Und es ist ja ein kompletter Schauplatzwechsel. Und warst du, Dexter, hast du es geguckt?
Ja, die erste Staffel.
Okay. Danach ja, aber die erste Staffel ist ja auch Legende.
Ja,
also die erste Staffel, diese Ice Truck Killer Staffel
ist
schon...
Fand ich groß. Das ist auch wie bei dir, ne? Manche Serien verliere ich einfach. Dexter war so eine.
Ja, aber Dexter hat auch... Also Dexter hat immer Spaß gemacht und ich habe auch einfach ihm immer gern zugeschaut. Mhm. Aber die erste Staffel und die vierte Staffel mit dem Trinity Killer, das waren so die allerbesten. Die erste bleibt aber für mich die ikonischste, weil die krasseste Bedrohlichkeit hatte und die war so eklig, ey. Und oh, die hatte so Schlimmes. Das war eine richtig krasse Serie. Und deswegen war ich so gespannt, was jetzt aus dem New Blood-Ding wird. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Es ist so ein bisschen so ein ähnliches wie ein Life is Strange to Colors-Setting.
Okay.
So, weil er sich halt ja komplett irgendwie, hat sich ja komplett abgesetzt und ist halt in so einem kleinen Dörfchen, wo so eine Brücke reinführt. Und alle sich irgendwie kennen und da fasst er jetzt irgendwie so Fuß. Und es passieren natürlich Dinge und er kann natürlich nach über 10 Jahren des Mordens trotzdem nicht darüber nachdenken, das nicht doch mal wieder zu tun.
Klar.
Ja.
Ist wie Fahrradfahren.
Ist wie Fahrradfahren. Aber es hat schon irgendwie auch Spaß gemacht, die ersten 2 Folgen, die jetzt draußen waren. Und ich glaube, es gibt jetzt die 3. seit heute oder seit gestern. Und die werde ich mir auf jeden Fall mal reinfahren. Das ist so das, was ich gerade so versuche, irgendwie zu gucken. Ansonsten ist es einfach, ja, ist es gerade nicht so schwierig. Ist nicht gerade so leicht.
Ja.
Schwierig ist es umso mehr. Deswegen bin ich auch froh, nach und nach jetzt gerade an alle Podcasts so ein bisschen Haken machen zu können. Weil, ja, für dieses Jahr
genau. Natürlich
meine ich. Man Cave ist jetzt schon abgeschlossen. Jetzt dann heute hier letzte Folge Gelbe Leute, die Woche noch die letzte Folge Autokino. Und dann mal gucken.
Ja, da ist verdiente Pause doch dann irgendwie auch mal in Ordnung. Ich meine, ihr seid dann alle auch sehr beschäftigt mit Geschenken kaufen, Feiertagsstress, Zeit mit der kleinen Familie, die man dann so zu seiner Zeit treffen möchte oder auch eben nicht. Da ist ja gar keine Zeit für Podcasts. Bist du schon hardcore im Weihnachtsstress oder ist das für dich, dadurch, dass du so viel Arbeitsstress hast, noch gar kein Thema?
Ja, also bei Arbeitsstress ist ja Weihnachtsstress.
Stimmt.
Wir haben ja ein Weihnachtsgeschäft quasi dieses Jahr wieder. Wir hatten jetzt erst den Black Friday, beziehungsweise Black Friday ist ja nicht mehr nur noch ein Tag, sondern es sind ja viele, viele, viele Tage, die man da aufopfern muss. Und dementsprechend, habe ich jetzt erstmal das hinter mich gebracht. Dann ging es direkt weiter mit einem riesen Funko-Release. Wir haben ja den Sexy Flanders released.
Oh ja.
Letzte Woche exklusiv am Donnerstag, ja, Freitagabend. Freitagabend kam er raus. Es gibt ja immer so eine Comic-Con in der Regel und dieses Jahr hatten wir von dieser besagten Comic-Con, New York Comic-Con, die hieß dieses Jahr, weil sie ja nicht stattgefunden hat, Festival of Fun.
Ja.
Und gab 2 Drops. Ein Drop war, glaube ich, im Oktober und der zweite war jetzt und wir waren Teil dieses zweiten Drops. Für Deutschland, Österreich, Schweiz hatten wir einen Sexy Flanders in der im Ski-Outfit.
Ja.
Für uns exklusiv, großartiger Funko und NTG durfte den haben und es war mir eine große Ehre, den am Donnerstag, Freitagabend releasen zu dürfen und dann spielst du auf einmal mit der gleichen Liga wie Pop in the Box und EMP und Co. und hast halt deinen eigenen Funko, den kein anderer sonst hat.
Also ich finde es halt auch auf der Art noch geil, weil es jetzt halt nicht irgendwie, ich sag mal, das letzte egale Franchise ist, sondern es ist halt Stupid Sexy Flanders. was einfach, also ja, unabhängig von allen, dass das Ding jetzt limitiert ist und beim Festival of Fun rauskam, was ja für Sammler wichtig ist, ist es einfach ein geisteskrank schöner Funko.
Genau das ist es halt. Also es ist halt wirklich einfach nur eine wahnsinnig krasse Geschichte, dass wir einfach, also das ganze Rundum-Paket stimmt halt so, ne?
Mhm.
Und wir haben ja dieses Drama mit der Ahsoka, wir haben eine exklusive Ahsoka und es ist ja wirklich, also der Name Ahsoka löst bei mir ja nur noch so Ausschlag aus und irgendwie, dass mein Auge komplett auszuckt so. Das ist sehr, sehr schwierig, weil das seit August soll das kommen. Und jetzt heute steht es wieder in der Liste drin.
Ah ja.
Also heute stand zwar so, ja, Auslieferung könnte vielleicht der 6. Dezember sein. Man ist so, kann es vielleicht einfach nicht mehr das vielleicht sein, sondern können wir an ein Weihnachtswunder glauben und kriegen wir diese Woche noch fucking Ahsoka, bitte. Ja, da ist gerade, das ist gerade schwierig. Ja, tanzt da so ein bisschen drumrum.
Ja.
Bin gespannt, ob die Woche noch was kommt.
Aber dadurch, dass wie smooth das dann mit Flanders lief im Vergleich auch, ne?
Ja, das war auch Druck von meiner Seite aus, weil ich habe gesagt so, ey Leute, wir haben diese Figur exklusiv für uns. Das Festival of Fun startet nächsten Freitag. Wir müssen jetzt mal gucken.
Mhm.
Und es gab ein ganz großes Problem. Wie kann ich das versuchen zu erklären? Also man hat bei den Firmen ein Limit, ne? Mhm. Wir haben zum Beispiel, jetzt mal Großhändler XY, der sagt, wir können euch Ware schicken in den nächsten Wochen, also nicht auf einmal, aber wir schicken euch jetzt mal 1.000 Euro Paketen, 500 Euro Paketen, 1.000 Euro Paket. Und das können wir so lange machen, bis 20.000 Euro. Also das Kreditlimit,
ja,
was sie dir mit Ware entgegenkommen. Und dann musst du erst wieder Sachen davon abbezahlen. Und wenn dann halt 5.000 abbezahlt sind, dann geht wieder 5.000 frei und können wieder für 5.000 Euro Sachen geschickt werden. Bei dem besagten Hersteller, ich sag jetzt nicht, wer Funko Pops macht,
ich glaube, Nestle.
War dieses Kreditlimit bei $1,000 oder 1.000 Euro. Das macht aber keinen Sinn,
ja,
wenn du eine Figur kriegst, die du 400 Mal bekommst, weil eine Figur, die du 400 Mal bekommst, das sind ja dann schon, keine Ahnung, $4,500.
Ja, sorry.
Oder Euro. Also heißt das, du immer drüber wärst.
Ja, klar.
Und deswegen schicken sie nicht. Und das war auch anscheinend das Problem mit der Ahsoka, dass sie haben, ja, müssen wir das mal gucken.
Das kann genauso
mit diesem
glauben,
komischen Deadpool 4er-Set. Und da habe ich dann vor 2 Wochen so einen Terz gemacht. Also ich bin wirklich allen so dermaßen auf die Nüsse gegangen. Habe gesagt, so, pass, nee, es geht mir nicht mehr. Ich höre mir seit Wochen die gleichen Ausreden an. Ich kann das nicht mehr. So, wenn ihr wollt, dass wir das, ich muss das irgendwie hinbekommen. Naja, und dann wurde das Kreditlimit in der Woche vor dem Sexy Flanders Release endlich hochgesetzt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass auf einmal die Schleusen frei waren und auf einmal konnte alles rauskommen. Deswegen auf einmal Deadpool, deswegen auf einmal Flanders, deswegen auf einmal ganz viele andere Sachen, Turtles, dies und das. Also wir haben ein unfassbares Release gehabt letzte Woche, so an Masse auch.
Super viele verschiedene einfach auch, ne?
Ja, ja, auch mega viel Kram, so kann man alles gar nicht zeichnen. Diese ganzen Duel Los Muerto Batman-Figuren, die im Übrigen irre sind, und so weiter und so fort. Also da kam ganz schön viel raus. Und das war halt alles auf Halde. So. Und diese Schleuse, da ist immer noch was jetzt, ne? Jetzt ist das wieder ausgereizt, jetzt wird das gerade bezahlt und dann geht's direkt weiter. Also, ist doll.
Aber klingt zumindest so, als wäre das Problem dann langfristig gelöst. Beziehungsweise zumindest ein bisschen vereinfacht.
Hoffen wir.
Ich finde halt, ich hänge immer noch an diesen $1,000. Ich meine, ich kenne im Discord Leute, für die ist das eine Privatkundenbestellung. das ist schon sehr wenig Geld.
Ja, das ist sehr wenig Geld. Und vor allem dann auch damit, also du kannst ja da nicht jemanden, du kannst doch jemandem nicht exklusiv zu sagen, aber nicht sagen, dass es so und so ist.
Ja.
Ja, das muss man auch sagen, oder muss man sich, das ist alles da nicht so ganz einfach, weil ein Teil von denen, ich glaube, die leiden da auch sehr unter dieser ganzen Brexit-Situation. Die haben sich ja noch einen riesengroßen Europasitz 2019 oder wann dann da nach Großbritannien gebaut, nur um dann halt den Brexit vor die Nase geknallt zu bekommen und zu sagen, so, naja, eigentlich können wir von hier aus nichts mehr shippen. Also musste ein neues Lager in Holland her. Und dann haben die halt da auch natürlich ein Infrastrukturproblem. Und deswegen sind auch Kommunikationen mit denen nicht so leicht, was ich auch teilweise echt verstehen kann. Nur man muss dann irgendwann halt anfangen, so, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen.
Klar.
Als kleiner Laden hast du es da schon eh nicht so leicht, dann musst du zumindest mehr Gas geben. So. Und das war jetzt die Aufgabe, das haben wir jetzt aber auch ganz gut hinbekommen und jetzt geht's weiter.
Nee, das ist doch sehr schön. Und auch für euch nochmal so als Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, oh nein, ich habe noch keinen Stupid Sexy Flanders, könnt ihr euch natürlich die Mühe machen, auf nerdyterrorygang.de zu gehen und da direkt auf das große Banner zu klicken. Ihr könnt auch den Link in den Shownotes benutzen, den habe ich jetzt extra mal reingestellt, weil es sind nicht mehr wirklich viele da. Und Ich finde, den kann man sich schon mal unter den Weihnachtsbaum stellen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, voll.
Also, man muss ja auch sagen, ihr habt ja mittlerweile wirklich auch ein Amazon-Level an Shipping. Und das sage ich auch nur, weil ich es als Privatperson fast schon gruselig finde. Dass du so abends was bestellst und morgens um 9 kommt dann direkt, ja, wird jetzt gepackt. Ich denke mir so, ja, ich war nicht die einzige Order zum Release von Sexy Flanders. Und trotzdem sind die Leute schon da und packen und schieben den Kram raus. Also.
Aber so muss ja funktionieren. Weißt du, ganz viele Leute kommen jetzt zum ersten Mal auf den Shop. Mhm. Und bestellen jetzt zum ersten Mal. Wir hatten Bestellungen aus Spanien, aus Belgien, aus Frankreich, aus, keine Ahnung, ne? Ganz Europa hat irgendwie bei uns den Sexy Flanders bestellt. Und du willst ja auch, dass die den Eindruck bekommen, ja krass, da wird es drum gekümmert. Deswegen, es gab auch etwas schlechtere Kartons noch bei uns im Lager. Und ich habe gesagt, nee, heute nehmen wir die guten Kartons. So.
Hol die
weil
guten
wir so einen Karton bestellt haben. Wir haben so einen Karton bestellt, der leider nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie Andreas sich das vorgestellt hat. Und der liegt jetzt da in rauen Massen. Da habe ich gesagt, es ist mir trotzdem egal, wir nehmen den guten. denn der Eindruck muss stimmen von vorne bis hinten. Naja, und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch einfach jetzt Vollgas. Und
Gott.
Ja, da wurde am Samstag dann schon fleißig gepackt. Ja. Und heute steht auch noch einer da. Und ja, müssen mal... Sollte alles die nächsten Tage rausgehen,
sag mal so. Ist ja auch gar kein Problem. Mir fällt es halt nur auf, weil ich bei Shops, die teilweise, also die noch wesentlich größer sind von den Umsatzmengen und allem, da weiß ich, okay, ich bestelle jetzt Dienstag, das heißt, Donnerstag, Freitag wird es vielleicht losgeschickt, das heißt, ich habe das nächste Woche. Und das finde ich auch für einen kleinen Shop, fände ich das komplett okay und legitim. Ihr macht es halt trotzdem besser.
Wir versuchen es. Ich kenne ja die Ansprüche der Leute. Man will ja auch schnell seinen Scheiß haben.
Ja. Man will ja nicht auf die Sammlung warten. Das kann man ja keinem zumuten.
Nee. Um das eine Stück Plastik, wo man sich 5 Sekunden drüber freut und dass man dann ins Regal stellt und für immer vergisst. Das, da will man die Leute auch glücklich mitmachen.
Ja, kenne ich irgendwo, ja. Das ist, also jetzt kamen ja die ersten vorbestellten Figuren zu Jujutsu Kaisen, einem Anime, den ich sehr mag und auch immer noch sehr mag. Und ich war ja in der Phase, wo ich das erste Mal gesehen habe, bei allem so, ja, das bestelle ich vor, das will ich unbedingt haben. Und du bist ja auch mega nachgekommen. Jetzt war ich so, ach cool, die ist jetzt auch da. Die passt gar nicht mehr, also ich weiß gar nicht in meiner Wohnung, wo ich Platz dafür finden soll. Und das war dann auch wirklich so, ich habe die gesehen, das ist eine geisteskrank geile Figur. Und dann habe ich die in der Verpackung in meinen Schrank gestellt. War so, irgendwann finde ich einen Platz für dich, aber gerade so nein.
So eine Nendoroid war das.
Genau, und die sind ja wirklich, also von der Qualität her sind die ja richtig irre. Geil.
Die sind irre, da gibt es auch jetzt eine geile 11.
Stimmt, ja. Ich glaube, die habe ich gesehen, meine ich. Das
ist eine richtig geile 11.
Also
Stranger Things Killer.
Ja. Da muss ich auch sagen, ich war so Anfang letzten Jahres, war ich noch so, ich weiß nicht, ich finde diese Nendoroids eigentlich zu teuer für die Größe, die sie haben. Mhm. Aber wenn du halt siehst, wie detailliert die sind und wie viele Möglichkeiten du hast, die auch hinzustellen und so, ist das halt zwar klein, aber trotzdem auf dem Level von einer hochwertigen Statue. Und daher bin ich da voll cool mit.
Ja, die sind echt sweet, die Dinger. Aber ich habe die auch alle original verpackt, bin ich ganz ehrlich zu dir. Alle. Ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Nendoroids und alle verpackt.
Dann ist das ist ja so ein gar kein
relativ Problem. Teurer Artikel. Die kostet ja auch so 60, 70, 80 Euro mal gleich. Naja.
Man gönnt sich doch sonst nichts.
Man gönnt sich doch sonst nichts, Leute, oder? Einfach mal toll auch.
Hast du noch
Hast
was?
Hast du noch was? Mann, ey.
Das ist mal blöd,
wenn man sich nicht gegenüber sitzt, sondern nur in Skype sitzt. Nee, ich hab nichts mehr, Lukas.
Das ist doch schön. Dann wollen wir dann zusammen in die Folge gehen, die übrigens nicht Humor im Weltraum heißt, sondern Humor der Weltraum hält. Oder im englischen Titel, den ich auch schön finde, Deep Space Humor.
Ja, dann lass uns reingehen, Lukas.
Ja.
Lass uns gerne reingehen in die Folge, in der Humor durch den Weltraum reist.
Was ja auch wirklich, ich hab's auch im Folgentext geschrieben, aber hier kriegt's vielleicht auch jemand mit. Das ist eine Folge, auf die ich tatsächlich oft auch angesprochen wurde, so, ja, wann macht denn Dima? Die hat auf jeden Fall viele Fans und ich kann es auch nachvollziehen. Und ich finde, die hat halt so viele Memes und Zitate daraus gebracht, obwohl sie ja in sich selbst so referenziell ist, dass das auf. Mhm. Ich finde, das ist auch eine gute Jahresabschlussfolge, muss ich sagen.
Ja. Auch wenn es keine Weihnachtsfolge ist.
Nee, leider nein. Weihnachtsfolge dann leider erst nächstes Jahr. Also, da müssen die Leute dann auch durch.
Ist so.
Oder ich.
Nee.
Wir holen uns die Weihnachtsstimmung einfach im Weltraum ab. Es ist gar kein Problem. Kam übrigens ursprünglich im Februar 1994 raus und ich meine dann 95 in Deutschland. Mhm. Damals schon ein relativ großer Kritikerliebling und ja, das ist ungefähr so, ich sag mal, die Rahmeninfos, die man vielleicht noch irgendwie dazu haben möchte.
Gut. Dann fangen wir an mit der, wir gehen wieder durch die Story und hangeln uns an guten Momenten lang und besprechen diese.
Genau.
Der Couch-Gag ist direkt ein Fat-Shaming-Gag, das ist doch schon mal gut. Da sitzt nämlich ein dicker Mann auf der Couch und die Simpsons können nicht auf ihre Couch deswegen. Ja, so ist es halt. Aber auch irgendwie. Aber also mal alle Political Correctness ausgeschaltet. Ja. Witzig ist es schon. Punkt.
Man Witzig. Muss sagen, jetzt so als Stimme der Vermittlung, es ist wenigstens ein sehr gepflegter und sehr lieb reinguckender dicker Mann.
Ja, also, das muss er auch
sagen. Man hat ihn selbst zumindest ansonsten irgendwie nicht abwertend dargestellt. War jetzt aber auch halt echt nicht der beste Couch-Gag. Die guten Gags kommen dann erst später. Und ich finde, es fängt ja auch schon wirklich relativ stark an. Weil wir im Atomkraftwerk sind und es wird zur Versammlung gerufen, weil der Mitarbeiter der Woche gewählt werden soll. Und wenn sie dann durch dieses Röntgengerät gehen und dieses ganz entspannte, sauber, Pistole, Uzi, zwei Kinder spielen einen Erwachsenen. Hey, Homer. Und Homer sieht halt einfach aus wie der letzte Neandertaler in seinem Skelett.
Ist es eigentlich eine Anlehnung an Total Recall, die Szene? Habe ich mich gefragt. Weil in Total Recall gibt es auch so eine Szene. Da hat man auch zum ersten Mal so diesen Menschenscanner gesehen.
Stimmt. Ich weiß nicht, ob das eine Anlehnung daran war. Es hat mir zumindest kein Fan-Wiki gesagt. Aber ich finde es eigentlich eine gute Verbindung.
Also es könnte sein, da man sich hier in der Folge immer mal wieder kurz auf so ein paar Sci-Fi-Referenzen beruft. Genau, du hast gesagt, es geht um Mitarbeiter der Woche. Und alle stehen draußen. Und alle waren anscheinend schon mal Mitarbeiter der Woche.
Jeder hat schon mal gewonnen.
Bis auf Homer. Jeder hat so eine Medaille um den Hals. Auch so eine dumme Medaille ist.
Ja.
Und alle haben so ein Ding um den Hals, nur einer nicht, und das ist Homer. Und dann kommt irgendwann Burns, tritt auf den Balkon. Dann sagt man noch dieses erstauntes Schweigen für Mr. Burns oder sowas, sagt man noch dann. Und dann gucken alle so hoch und so, oh.
Ich lieb halt auch wirklich diese, also wir haben das ja oft, dass Burns so Sachen sagt, die aus der Zeit oder aus dem Setting gefallen sind. Und das nicht mitkriegt. Und da kommt ja auch dieses, wir müssen die Freiheitskämpfer vor Beginn der Regenzeit vernichten. Colonel Montoya muss gefasst werden. Und das liebe ich.
Ja, ich liebe auch immer diese komplett aus der Zeit gefallenen Burnsischen Geistesblitze. Die sind großartig.
Muss dazu sagen, kurzer Deep Dive meinerseits. Ich habe versucht, Colonel Montoya zu finden. Ist keine Referenz per se. Einzige Referenz hast du halt, ne, hier Indigo Montoya aus Princess Bride. Vom Namen her. Aber sonst, Montoya ist halt ein gebräuchlicher Name. Ist keine Referenz drin, hat mich viel zu lange gekostet, das zu akzeptieren.
Mann, ey.
Aber das sind halt,
Lukas wieder den versuchten Deep Dive.
Ey, das ist wirklich, was dieser Podcast aus mir gemacht hat. Bei so Namen bin ich direkt, okay, ich habe da als Kind immer drüber hinweggehört. Aber jetzt will ich wissen, gibt's da jetzt was? Will ich wissen.
Ja. Klar, Mann, ey.
Naja.
Aber wir ehren das, die Leistung.
Ja, wir ehren es die wird Leistung. Heute auch noch ein Raumschiff-Deep-Dive geben, mein Lieber.
Oh, da bin ich Guck an.
Das We Have Spoken Crossover in Form
von... Wir haben noch zwei Leute von der NASA zugeschaltet. Hier nochmal für Sie Buzz Aldrin. Und
ich habe die ESA angemailt. Nee, ging einfacher, aber es war so Subreddit-mäßige Recherche. Aber dazu kommen wir später.
Okay, alles klar. Naja, Mr. Burns wird dann ermahnt, auf jeden Fall, nachdem er wieder seinen kurzen Gefühlsausbruch hatte, dass er doch bitte eigentlich nur den Mitarbeiter des Monats vergeben muss.
Ja.
Und dann sagt er, oh ja, stimmt, viel zu lange haben wir ihn übersehen. Und am Ende des Tages war es einfach der seelenlose Stahlbolzen. Ja. Einfach ein Stück grüner Stahl, was einfach dann diese Medaille aus dem Ring bekommt. Und Homer ist einfach natürlich sauer und erbost, dass sogar ein Stahlbolzen mehr wert ist als seine Arbeit.
Ja. Beendet das mit dem aber großartigen Satz, das ist sowieso nur ein Popularitätswettbewerb.
Was?
Ja. Ja, und dann ist er halt einfach, ne, fühlt sich nicht wertgeschätzt und fühlt sich auch zu Hause nicht wirklich wertgeschätzt. Was ja dann die nächste Szene ist, wo Bart Homers Glatze beschriftet und dieser Moment entsteht, wo er versucht, es zu lesen. und sich dann um sich selbst dreht und sich dann am Boden um sich selbst dreht.
Die Folge ist so schlimm, also diese Szene ist so schlimm.
Ja, weil es ja wirklich so erst lustig wird und dann aber mit jeder Sekunde, die es länger geht, wird es halt für alle Beteiligten nur noch traurig.
Ja, das ist so geil. Das ist so eine geile Szene einfach. Ja. Ich stark. Und dann auch, dass er auch einfach nicht aufhört und die Szene auch so ein bisschen zu lang geht und die Familie nur noch traurig auf diesen alten, dummen Mann guckt, der da am Boden sich versucht, das auf der Rückseite seiner Glatze
zu sehen. Ja. Ist auch tatsächlich eine Referenz auf die drei Stooges. Da kommt das ursprünglich her. Nämlich Curly's Floorspin. Gibt's auch so Supercuts auf YouTube, wie der sich wegen verschiedensten Gründen genauso auf dem Boden dreht. Und weil wir ja wissen, die Simpsons Writer sind auch große drei Stooges-Fans, ist da eine Referenz drin.
Okay. Ja. Siehst du, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da nochmal so eine Referenz zu den drei Stooges herkommt. Aber gut. Homer sitzt dann auf der Couch und guckt diesen Start, diesen Raketenstart. Und anscheinend ist es so unfassbar langweilig, dass sogar Bart in Panik ausbricht und sagt, wir müssen dringend den Fernseher ausmachen, bevor wir diese Rakete, total sinnlose Reaktion, das dann so ausflippt. Ist aber geil und soll die auf dramatische Art und Weise das Desinteresse des typischen Durchschnittsamerikaners an an Raketenstarts symbolisieren.
Ja.
Was auch dann dort auffällt in der NASA-Zentrale, wo man sagt, Amerika ist an der Erforschung des Weltraums nicht mehr interessiert. Und dann sagt jemand anderes, vielleicht sollten wir den Leuten verraten, dass alle Tiere, die wir in den Weltraum geschossen haben, intelligent zurückgekommen sind. Und dann dreht sich ein Affe auf einem Stuhl um mit einer Zigarre und einer Brille und einer Jacke und sagt, das sollten wir vielleicht nicht tun.
Das ist so
und rennt dann einfach rennt dann auf Rollschuhen aus dem Raum raus.
Ja.
Das ist großartig.
Das ist wirklich eine schöne, starke Szene. Die mag ich sehr gerne. Lache auch immer sehr darüber, wenn sie dann da bei diesem Raketenstart die Leute vorstellen und irgendwie ja unsere unerschrockenen, sportlichen Genies. Wir haben diesmal einen Mathematiker, einen Fachmathematiker und einen Statistiker. Das ist so ja, explizit dumm, das mag ich.
Ja, das stimmt.
Also du hast ja schon gesagt, es gibt ein großes Problem, eben, dass die Einschaltquoten so niedrig sind. Und das wird dann von der NASA analysiert. Und man kommt irgendwie zu dem Problem, dass das Prolo-Penner-Milieu einfach ein großes Interesse an genau den Leuten hat, die sie auch sind. Und irgendwie so, ne, idiotischen Formaten. Genau. Da werden ja auch die ein oder anderen Formate auf die Schippe genommen.
Genau. Hör mal, wer da hämmert, wird auf die Schippe genommen.
Genau.
Tim Allen hat da so eine wahnsinnig junge Synchronstimme im Deutschen, die überhaupt keinen Sinn macht. Der klingt, als wäre er 11.
Ja.
Und dann so, oh mein Gott, ich hab Wilson umgebracht.
Die Stimme passt zu null.
Wir sehen natürlich auch Married with Children, also Schrecklich nette Familie, sehen wir auch.
Genau.
Die diesen Stumpfsinn so, hey Al, heute nicht, Pack. Und dann haut er einfach auf diese Toilette, die neben ihm steht. Und das ist alles so dumm, aber naja, das waren halt wirklich in Amerika zu dem Zeitpunkt die größten Sitcoms, die es gab. Also Schrecklich nette Familie war ja wirklich damals irgendwie so, das lief ja auch immer so nach Samstagnacht, das war ja riesengroß, ey, die Bundys. Und deswegen, aber es war auch immer eine ganz schön dumme Prolo-Serie, muss man auch sagen. Und dementsprechend wird da auch so ein bisschen, persifliert man das da auch schon so ein bisschen nach dem Motto, ja, auch schon ein bisschen stumpf, was ihr da alle guckt. Mhm.
Also es ist ja klar, jetzt hör mal, wer der Hermit ist, nicht ganz so stumpf wie Schrecklich nette Familie, aber das war ja auch, also da gab es ja keine Tiefe und nix. Das war wirklich extrem seichte Unterhaltung. Habe ich früher, ging auch an uns nicht ganz vorbei.
Und ich habe das gerne geguckt. Also ich war ein großer Hör mal, wer der Hermit-Fan.
Hör mal, wer der Hermit auch, ja.
Nachts, lief ja immer nachts um 1 irgendwie. Und ich habe beides gern geguckt. Aber ja, es waren halt die 90er und wie die 90er halt Serien so gemacht haben.
Ja, ich glaube, bei mir war das Problem, also Hör mal, bei der Hermit habe ich auch viel geschaut. Married with Children war in der Zeit, wo ich praktisch das hätte sehen können, was mir erst zu derb, da habe ich mich zu jung für gefühlt, glaube ich. Und als ich dann praktisch in genau der Kategorie Alter gewesen wäre, wo ich es wirklich verdammt witzig gefunden hätte, gab es leider schon das Internet und das war mir nicht mehr derb genug. Mhm. Also da bin ich auch einfach ein Opfer meiner zeitlichen Umstände, glaube ich. Mhm. So viel dazu, zu dieser Selbstoffenbarung. Die NASA schlägt dann halt vor, wir suchen jemanden, der genauso ist wie die Leute in diesen Sitcoms und machen dann eine längere ergebnislose Suche auf Kosten der Steuerzahler. Aber es kommt zum Glück zu einem perfekt getimten Anruf durch Homer Simpson, der sich ja wirklich einfach, also der es geschafft hat, diese Nummer zu kriegen, um sich zu beschweren, dass er diesen dummen Start sehen musste. Und zeitgleich aber auch nochmal zu betonen, also er wird halt gerne rausfinden, wo er Himbeerbrause kriegen kann.
Stimmt. Den Satz habe ich total überhört. Der sagt ja irgendwas mit Himbeerbrause. Ja. Mann, ey. Das ja. Und dann sagen sie, wir haben den perfekten Kandidaten gefunden. Dann fahren sie in Moos Taverne, wo Homer anscheinend die ganze Zeit am Münztelefon sitzt und Leute anruft.
Ja.
Und dann, gerade als er mit Präsident Clinton telefonieren will,
wo er Himbeerbrause herkriegen kann,
ja, kommt dann die beiden Jungs von der NASA rein und erst schickt er sie zu Barney.
Genau.
Und dann wollen sie Barney mitnehmen und dann sagt er, nein, ich bin Homer Simpson. Und dann kriegten sie beide diesen sinnlosen Schlag auf den Hinterkopf, was dieser eine Typ so ein Running Gag in der Folge, dass dieser Typ immer Schläge auf den Hinterkopf verteilt mit diesem kleinen Säckchen, also mit diesem kleinen Totschläger oder was.
Ja.
Und warum sagte, sie wären doch freiwillig mitgekommen. Das weiß ich. Und dann geht's sozusagen los nach Cape Canaveral. Da reisen sie so ein bisschen ein wie die Hillbillies, weil sie die Mutter, also Marge sitzt einfach so dumm aufs Auto gebunden, auf so einem Schaukelstuhl. Und
es ist wirklich das letzte Hillbilly-Auto. Es ist ja auch eine Referenz auf diesen Hillbilly-Film, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Heißt der nicht die Beverly Hillbillies oder so?
Ja, genau so.
Ich glaube, ne, den habe ich damals im Kino gesehen, die Beverly Hillbillies. Der war scheiße, den fand ich als Kind schon scheiße. Naja, und jetzt geht es halt darum, dass man Autonormalverbraucher, wie du vorhin schon gesagt hast, mit ins Raumschiff setzt, beziehungsweise in die Rakete und mit denen eine Reise in den Weltraum macht. Und dann gibt es so ein Presseevent, wo man die beiden vorstellt und die Leute halten es halt für einen Scherz bei der Presse. Also sie werden die ganze Zeit gefragt, wir fragen nochmal, ist das wirklich, meinen Sie das ernst? Das soll doch ein Scherz sein, oder? Und dann flippt Homer irgendwie aus, weil er über Planet der Affen nachdenkt.
Ja.
Und das ist einfach nur Wahnsinn, weil er sich viel zu krass reinsteigert. So, ihr habt sie uns genommen, die Freiheitsstatue. Was seid ihr für Monster? Und bricht halt da so auf dem Boden zusammen. Und diese ganze Szene. Und Barney ist dann auch schon wieder besoffen. Und es ist einfach dann, keine weiteren Fragen. Dann geht dieser Vorhang zu und dann siehst du, wie sie diese Hand so wegzieht. Das ist alles so dumm.
Das ist wirklich, die Szene ist so überdreht auch einfach, weil Homer ja auch diese Grillschürze anhat. Und
stimmt, der Durchschnittsamerikaner. Genau,
weil ja dann auch der Typ, der diese Frage von wem, dass das ein gigantisches Risiko ist, jemanden, der überhaupt nicht dafür ausgebildet ist, einfach in den Weltraum zu schießen, leitet er ja ein, was ich sehr mag, eine Frage an unseren Grillkoch. Und ja, dann hat er seinen Planet der Affen-Meltdown.
Stimmt.
Ich muss sagen, ich habe irgendwie, ist keine Referenz per se, ich musste da nur viel dran denken. Es hatte für mich auch so den leichten Vibe von Ted Lasso Folge 1. Einfach weil du einen Raum voller Journalisten hast, die sich halt nicht erklären können, warum diese Person das jetzt macht. Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Und vielleicht haben die Ted Lasso die Menschen ja daran eine Referenz gebaut.
Das kann sein.
Maybe.
Ich würde sagen, das halten wir jetzt so fest. Das ist jetzt in dieser Podcast-Folge Kanon. Das
ist jetzt in gelben Stein gemeißelt.
Ja. Ansonsten kann uns ja einer der Writer oder ausführenden Produzenten von Ted Lasso gerne anschreiben und das richtig stellen.
Ist so.
Das ist gar kein Problem. Und dann dreht sich ja eigentlich für beide, also für Barney und Homer, dreht sich so ein bisschen das Leben, aber auch für die Familie, die dranhängt, weil sie dann mit dem Training anfangen und weil sie dann jetzt ja plötzlich Astronauten in Ausbildung sind. Wo es das schöne Gespräch zwischen Homer und Bart gibt. Dass Bart halt nicht mehr Scham für seinen Vater entwickelt, sondern das Gegenteil von Scham. Und Marge ihm dann irgendwie so reinfällt, ja, Stolz. Nee, nicht ganz so extrem. Nicht Scham. Das ich muss sagen, das ist so eine Folge mit so sehr vielen dummen Sätzen, die ich viel zu lustig finde. Da ist echt
Ja, in dem Abschnitt passiert ja eh so super viel.
Ja.
Also die nächsten Minuten sind ja knallevoll mit witzigen Sätzen, witzigen Szenen. Wir haben natürlich dann erstmal das große Comeback des Barney Gumble, wo Homer dann morgens reinkommt und sagt, Barney ist bestimmt wieder betrunken und hat verschlafen. Also nee, der hat aufgehört zu trinken und der ist schon seit halb nun da. Und dann sagt er, seitdem ich aufgehört habe zu trinken, habe ich mein Gleichgewichtssinn Gleichgewicht sind, so war das Wort, was ich gesucht habe, sorry. Ich brauch Ferien, Leute. Und kann wieder stehen und sowas. Ja. Und ist auf jeden Fall topfit und macht dann da irgendwie auch so einen Flickflack und so. Und man merkt so, okay, Barney wird Homer viel gefährlicher, als man vielleicht gedacht hätte in diesem Kampf, weil er einfach auf einmal irgendwie körperlich wieder auf dem Dampfer ist und sieht auch irgendwie stabil aus, so, sieht irgendwie groß und breit stabil aus.
Das ist ja das, was sie mit Barney immer machen. Wenn er gefühlt einen Tag nicht trinkt, ist alles, was er an Breite im Bauchbereich hat, plötzlich auf den Schultern. Und er ist einfach der gepflegteste Typ ever. Das liebe ich auch, weil das einfach ein Trope ist, was sich ja durch viele, viele, viele Staffeln Simpsons zieht.
Voll.
Also Barney nüchtern ist halt einfach eine Menace. Der kann irgendwie auch alles. Ich meine, der kann Helikopter fliegen, wenn er nüchtern ist. Zwar erst zu späteren Staffeln, aber trotzdem. Und in dem Fall macht er halt Flickflack und rezitiert währenddessen noch irgendein Gedicht. Brilliert auch bei diesem Lungentest, wo sie in dieses Wasserröhrchen pusten und du dann nur siehst, wie es bei Homer immer kleiner wird, weil er anfängt, die Flüssigkeit zu trinken und nicht rauszupusten. Köstliche Arznei. wir sehen halt einfach eine Trainingsmontage, wenn du so willst, mit viel, viel Homer ist schlechter als Barney und einem Flash-Gordon-artigen Zweikampf. Der finde ich so ein bisschen
der gar keinen Sinn macht, auch großartig reingeschrieben.
Und da auch vielleicht wieder, ne, aus Gespräch aus dem Rücksitz, aus der Rechercheabteilung, der eine Wissenschaftler sagt ja zum anderen dann, ich setze 100 Quattos auf den Neuzugang. Und glaubst du, dass ich...
Was sind Quattos?
Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe gedacht, das muss doch eine Referenz sein. Ich habe so viele Google-Suchbegriffe benutzt und ich bin halt leider, also ich muss eingestehen, ich bin in der Flash-Gordon-Materie nicht stark genug involviert, um zu wissen, ob das da vielleicht vorkommt und ich einfach falsch gegoogelt habe. Aber wenn das jemand weiß von unseren HörerInnen da draußen, gebt mir Antworten.
Ich mal schreiben.
Ja.
Gebt Lukas bitte die Genugtuung, damit er endlich auch zu wieder zu schlafen
genau. kann. Genau. Ich wollte es nicht sagen, aber ich schlafe eigentlich nur nicht, weil ich mich jede Nacht frage, was sind Quattos? Und wie viel Quattos sind ein US-Dollar? Ja. Von diesen dramatischen Ereignissen geht es dann zum Treffen mit Buzz Aldrin und
wer war der andere nochmal?
Ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Ich auch nicht, bei mir steht auch noch Buzz Aldrin.
Buzz Aldrin und der andere. Der andere ist aber, glaube ich, auch keine wichtige Person.
Okay, so, das haben wir jetzt einfach festgelegt. Er hört unseren Podcast und rennt jetzt so weinend weg. genau, wir lernen die zwei Astronauten kennen, die beiden sozusagen begleiten sollen. Und die sind halt, Buzz Aldrin war ja der zweite Mann auf dem Mond. Genau. Der zweite kommt immer nach dem ersten. witziger Spruch auch von ihm.
Ja.
Und naja, dann sagt Homer noch, fragt nochmal irgendwie, ob es eigentlich keinen Bikini-Wettbewerb gibt. Es
kommt noch der Badeanzug-Wettbewerb.
Dafür habe ich mir extra jetzt die Intimzone rasiert. Und eigentlich die Zeichen stehen eindeutig für Barney, dass er das Ding gewinnt. Er gewinnt es dann auch. Mhm. Man verkündet dann so, ja, im Grunde sind sie beide Gewinner, aber im Grunde haben eigentlich auch sie gewonnen, Mr. Gumball. Was er aber nicht so gut wegsteckt.
Nee.
Weil er...
Ich habe da nur ein bestätigendes...
Achso, nee. ich habe gedacht, vielleicht habe ich da irgendwas vergessen. Was er nicht so gut wegsteckt, denn als sie ihm so ein Säckchen servieren, dreht er komplett durch, wird sofort rückfällig, trinkt dieses Ding leer, saugt das irgendwie noch so mit dem letzten Finger irgendwie aus, rennt dann wild rum, schlägt um sich und dann setzt, um sich dann im Jetpack wegzufliegen, um dann unsanft mit dem Jetpack auf einer Kissenfabrik zu landen, vor der Kissenfabrik aufschlägt und ein Marshmallow-Truck ihn überfährt. Also alles auch sehr schöne Dinge und damit hat Homer quasi zwangsweise gewonnen.
Muss sagen, dieses in gewisser Weise sind sie beide Sieger, aber in anderer, genauerer Weise ist Barney der Sieger, ist tatsächlich was ich paraphrasiert häufiger benutzt habe. Im Sinne von, eigentlich haben beide gewonnen, aber wenn man es genau nimmt, hat nur einer gewonnen. Und was ich schön finde, ist, dass sie ja danach dann noch, also die zwei Wissenschaftler sagen so, aber es war doch alkoholfreier Sekt.
Ja, wichtiges Detail.
Also dieser ganze Mr. Hyde-Moment, komplett für nix praktisch.
Das ist so geil, ey.
Ja.
Aber der hat mich, ich muss sagen, dieser Moment, ne, hat mich schon als Kind immer echt beschäftigt.
Mhm.
Weil ich finde immer, also ich habe, man kennt ja so, also wir als Kinder vom Dorf, sage ich mal, wir hatten jetzt weniger Drogenfälle in unseren bekannten Kreisen, aber es gab natürlich Menschen, die alkoholabhängig waren.
Ja.
Und auch alkoholkranke Väter, die ihre Kinder irgendwie dann nicht gut behandelt haben, auch mal verdroschen haben und sowas. Mhm. Das gab es bei uns schon immer mal wieder. Ne? Sowas tauchte immer wieder auf. Deswegen habe ich zu so Alkoholismus und sowas eh schon ein sehr gebrandmarktes Verhalten. Sowas sollte man eh haben, man sollte eh nichts darin cool finden, aber ich habe das auch so erlebt quasi. Mhm. Nicht bei mir im Haushalt, aber in anderen Familien. Und deswegen hat mich sowas auch immer, wenn es bei den Simpsons vorkam, und deswegen fand ich Barney auch immer eine beängstigende Figur auf eine komische Art und Weise. Also Barney hat mir tatsächlich immer mehr zugesetzt, als ich das wahrhaben wollte, weil ich den einfach, weil er natürlich was verkörpert hat, was eigentlich überhaupt nicht schön ist, ja, was vielen, vielen Leuten, die ich kenne, Probleme gemacht hat. Und in der Szene, das fand ich ganz, fand ich, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich die ganz schlimm. Also ich fand die, die hat eine ganz, die löst in mir heute noch was ich genial finde. Ich finde diesen, vor allem diesen absoluten Jetpack-Moment mit Marshmallow-Truck und
Kissenfabrik,
Pillow-Factory und so, finde ich großartig. Aber gleichzeitig finde ich auch immer so dieses, so, ich habe Angst vor Alkoholismus.
Mhm.
Deswegen löst die mir irgendwie auch Unbehagen aus. Selbst heute noch.
Ich finde das bei Barney eh so schwierig, weil der hat halt, also gerade in den früheren Staffeln hat er ja viele Momente, wo er einfach witzig ist, weil er viel trinkt. Aber der ist halt ja wirklich so eine grundtragische Figur. Weil der halt, voll, also in jeder Folge, wo sie ihn nüchtern schreiben, zeigen die den als einen unglaublich fähigen und ja auch teilweise so emotional intelligenten Menschen. Und der ist zu allem fähig. Und in jeder anderen Folge ist er halt der letzte Betrunkene in Moe's Taverne. Ja. Und ich weiß nicht, ob das was ist,
krass, oder?
Wenn man das halt so im Umfeld hatte, also so Alkoholkrankheit oder so, ob das einen noch mal mehr catcht oder ob das allen Leuten so geht. Aber ich finde, desto älter man selbst wird, desto mehr wandelt sich so mein Lachen über Barney in Mitleid mit Barney.
Mhm. Ja, das ist ganz komisch bei der Figur. Aber sie sind sich dessen ja auch trotzdem bewusst, sonst hätten sie ja nicht sowas gemacht wie die Filmfestival-Folge, weil wo das ja so aufgegriffen wird. Also sie wissen schon genau, was sie tun, aber sie tun es trotzdem auch mit so einer gewissen Provokation. Und das finde ich immer, finde ich interessant, wie sie mit der Figur umgehen und wie sie die so darstellen.
Finde ich auch, ich glaube, das wäre ein viel größeres Problem, wenn sie die nie aufbrechen würden. Weil dann wäre es ja wirklich, wir lachen jetzt über den Alkoholkranken. So zeigen sie ja in der Filmkritik-Folge, zeigen sie ja, wie viel tragische Schönheit auch in diesem ganzen Kopf dann noch stecken könnte und so. Also, die machen ja einen krassen Möglichkeitsraum immer auf. Da finde ich das ganz spannend.
Trauert nicht um mich, ich bin schon längst tot.
Ja.
Gut.
Mit diesem
dann Upper. Mit diesem Upper gehen wir zurück in Huma, der Weltraumwelt. Mhm. Huma kriegt dann natürlich die Position, es soll dann noch bald losgehen. Und was könnte passender sein, um seine ihm die Angst zu nehmen als eine völlig überdrehte Itchy and Scratchy-Folge, wo halt wieder viel Dummes passiert. Die zwei Zitate beinhaltet aus meiner Sicht, nämlich einmal ein Alien-Zitat, wenn er aus der Brust rausschießt, also wie ein Facehugger. Und dann noch eine Total Recall-Referenz ist auch noch drin, wieder meiner Meinung nach. Diese ganze bis der Kopf platzt, Kopf-Anschwell-Geschichte. Das ist ja ein Total Recall. Und sehr oft, ich habe den erst vor kurzem wieder gesehen, ist das ja ein sehr beliebtes Stilmittel, dass immer wieder irgendwelche Köpfe bis aufs Maximum anschwellen. Und deswegen habe ich das so gedeutet als kleine Referenz in Richtung Alien und gleiche Referenz an Total Recall.
Außerdem hast du in der Form des Raumschiffes, was in dem Itchy und Scratchy Sketch zu sehen ist, auch noch tatsächlich eine von vielen Referenzen an Odyssee im Weltraum.
Ach,
wirklich? Diese runde Kugel ist, taucht da tatsächlich hier auch auf. Mit den Armen.
Ah.
Das ist die, wo ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Person heißt bei Space Odyssey, aber die muss ja auch irgendwann diese Reparaturen vor.
Genau, und diese Szene, wo sie 30 Minuten das Kabel repariert.
Genau. Und also, wie alles an dem Film, ja viel zu lange ein Setting ausspielen, aber genau das.
Ja. Naja, dann kommt die Szene, die du vorhin bei uns gepostet hast.
Genau, sie haben ihren heldenhaften Lauf zur Startplattform. Homer vorne weg, Buzz Aldrin und der andere hinten dran. Und Homer, also was ich nicht gepostet habe, Homer sieht diese Rakete und kriegt halt richtig Schiss und Gewissensbisse und weiß nicht, ob er es tun soll. Und macht das, was für die Beziehung der Familie Simpson ja auch ganz wichtig ist. Er ruft bei Marge an, um sich da einen Rat zu holen.
Oh Gott, die Szene.
Die ist absurd und die wird durch so einen tollen Gag gerahmt, weil er ganz am Anfang, während er telefoniert, nochmal auf die Tasten drückt und Marge ihm so sagt, nee, Humi, du hast schon gewählt. und ihn dann im Gespräch super motiviert und ihm so Kompetenzen zuspricht und du kannst das schaffen und dann hörst du, ich glaube, das ist sogar das Letzte, was du aus dieser Szene hörst, wie er wieder Tasten drückt, weil er vergessen hat, dass er schon gewählt hat.
Also er ist technisch einfach null versiert. Ja. Und so baut er halt ein absolutes, eigentlich was total untermauert, dass er nicht in dieses Flugzeug, genau, in dieses Raumschiff steigen sollte. So eine großartige Szene. Wenn man immer diese Wählgeräusche hört, da sterb ich jedes Mal. Ne? Das ist so eine geile Szene.
Und auch, also, was ich ja so, ich find's ja wirklich absurd, weil Homer sich ja dann auch, also, er motiviert sich ja dann darüber, indem er sich erinnert, wie er nicht rechtzeitig in ein Einkaufszentrum gegangen ist, um Claudia Schiffer zu sehen.
Stimmt.
Was im englischen Original übrigens nicht Claudia Schiffer, sondern Mr. T ist. Und das finde ich eine krasse Veränderung.
Ach was, ja, wirklich? Okay.
Weil mich hat's dann interessiert, ob das im Englischen auch Claudia Schiffer ist. Und nee, im Englischen ist es Mr. T.
Krass interessant. Also, weil die, also es könnte ja nicht weiter auseinander sein eigentlich.
Überhaupt. Also, das ist so, Welten liegen dazwischen. Aber man hat sich wohl in der deutschen Synchro-Redaktion dafür entschieden, dass Claudia Schiffer vielleicht einfach besser connected zu den Leuten in Deutschland.
Claudia Schiffer war einfach, das ist mir gestern auch in einem Film aufgefallen, das ist ja auch, der ist ja auch 94 gemacht worden, Richie Rich, den ich gesehen habe. Und da gibt es ja auch diese Szene, wenn er sagt, Arnold kann heute leider nicht, deswegen ist hier deine neue Trainerin, Claudia. Und dann kommt einfach Claudia Schiffer rein und gibt so einen Sportkurs an Richie Rich und seinen komischen Butler. Und da habe ich gedacht, Mann, krass, stimmt, Claudia Schiffer war in den 90ern wirklich das, die Model-Sexbombe so. Das ist so krass. Deswegen, Mr. T war vielleicht dann einfach, Claudia Schiffer hat noch vielleicht ein bisschen besser gepasst für dieses deutsche Publikum. Zu Homer passt aber Claudia Schiffer tatsächlich gar nicht irgendwie so. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen Fehlerplatz an. Aber trotzdem lustig.
Genau, lustige Szene. Und sie kommen ja dann auch, also er lässt sich blatschern, geht in das Raumschiff und sie machen praktisch den Check-up, was sie alles dabei haben, mit der Ameisenfarm, die ja noch wichtig wird, und die Briefe der Kinder an Gott.
An Gott. Die aber ganz ernst vorgetragen werden von Buzz Aldrin. Ja. Briefe der Kinder an Gott, check!
Lieb ich. Ich finde das auch, also das ist wirklich einfach eine richtig schöne Szene. Generell dieser ganze Raumschiff-Part steigert die ohnehin schon gute Folge in meinen Augen dann komplett.
Ja, das stimmt.
Wir haben diesen Countdown-Moment dann, was ich schön finde, weil es irgendwie so 3, 2, 1, 0. Jetzt sollen die Raketen aber starten. Dieses entnervte, jetzt kann es aber mal losgehen. Was so komplett die ernste Stimmung aufbricht, die ja vorher da konstruiert wird, finde ich extrem schön. Und wir haben direkt danach einen Gag, den Matt Groening selbst relativ dämlich fand. Nämlich, dass Homers Gesicht von dem Gravitationsdruck dieses startenden Raumschiffes sich in das Gesicht von Richard Nixon verwandelt. Was wir schon mal in der Zentrifuge haben und dann auch noch mal in dieser Raumschiffszene. Groening fand, das hat irgendwie...
Warum fand er das blöd? Also in der Zentrifuge ist es ja Popeye, ne?
Stimmt, in der Zentrifuge ist es Popeye, da ist es Nixon. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich das gelesen habe, aber praktisch die Erklärung war, das war ihm zu quatschig. Und ich bin ganz ehrlich, die Folge, und dann sagst du, nee, da ziehe ich die Grenze. Das finde ich irgendwie...
Das ist schon richtig, das ist doof, ey.
Ja. Naja. Ist ja auch immer...
Ist jetzt auch gar nicht mein Lieblingsgag, tatsächlich. Ich finde es auch nur so okay. Aber trotzdem, irgendwie gehört es auch dazu.
Also,
also ich bin es so gewohnt, dass das da kommt, dass ich mir immer denke, dass ich mich immer freue. Das ist wie wenn man sich bei Kevin Alliance auch so freut, okay, jetzt gleich treten sie wieder in den... Jetzt kommt gleich das Bügeleisen. Weißt du, so das... So irgendwie. Deswegen, keine Ahnung.
Nee.
Kann ich schon mit leben.
Muss ich auch sagen. Das ist ein netter Gag, der so... Der läuft halt komplett mit. Der kriegt ja auch nicht wirklich Zeit eingeräumt oder so, weil ja alles um den Start sich dreht. Und dann sehen wir kurz, wie die Familie sich freut und wie hyped die sind. Lisa ist wieder viel zu intellektuell unterwegs und rezitiert ein halbes Gedicht, was bei der Familie nur so mittel ankommt. Und dann sehen wir ja diese NASA-Zentrale. Und das liebe ich nur, weil es ist so, wie man sich halt so eine NASA-Zentrale vorstellt, alles voller Technik und so. Und dann kommen dann hin, hier großer Erfolg, so gute Einschaltquoten hatten wir schon 40 Jahre nicht mehr. Ja, und wie geht's der Rakete? Keine Ahnung, die Technik ist nur für die Erfassung der Einschaltquoten da.
Und das ist halt alles in so einem Apollo 13-Raum drin. Geil.
Lieb ich.
Naja, dann geht's wieder zurück ins Raumschiff.
Genau.
Und Homer hat die beste Idee, die man in einem Raumschiff haben kann, in dem es keine Schwerkraft gibt. Er macht eine Tüte Chips auf und er reißt sie auch einfach an beiden Seiten so auf, dass es auch ja keine Möglichkeit gibt, dass sie irgendwie normal geöffnet wird, sondern einfach direkt in zwei Teile. Und damit verteilt er die kompletten Chips im Raumschiff und sie sagen, die werden die Instrumente verstopfen und regen sich halt total auf, ist, zu Recht.
Ein gigantisches
und
dann, Risiko.
Und er sagt natürlich so, gar kein Problem für mich. Und dann setzt an der schönen blauen Donau an, ein.
Mhm.
Und er fängt einfach an. Din, 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 din. Und fliegt dann, gleitet durch das Raumschiff und dreht sich mit den Chips und frisst halt sozusagen die Chips aus dem Raumschiff. Schafft es nicht alle zu essen, denn es passiert ein Unfall. Er rast nämlich auf die Ameisenkolonie zu, die sich auch noch hochtrabend darüber unterhalten, die Königin zu retten. Und keiner sich sicher, wer die Ameisenkönigin ist.
Ich bin die Königin. Nein, bist du nicht. Ich liebe halt auch dann, die Ameisen sind ja untertitelt, natürlich. Und wenn sie dann da so rausfliegen und dann steht da, oh Freedom, terrible, terrible Freedom.
Ja, das ist so super. Da habe ich heute Morgen auch so gelacht.
Ja.
Ach, das ist eine großartige Szene so. Und als würde das nicht alles reichen, dass die Ameisenkolonie jetzt quasi frei ist, weil Homer mit seiner Birne dagegen gedonnert ist. Das Glas ist gesplittert, die Splitter sind im Raumschiff. Ja. Die Ameisen sind im Raumschiff, die Chips sind im Raumschiff. Also es ist alles da drin, was die komplette Technik kaputt machen kann. Und dann kommt eigentlich fast mein Lieblingsgag. Dann habe ich heute Morgen am lautesten gelacht und dreimal zurückgespult. Und zwar rufen sie ja dann an und sagen so, ja, wir haben jemanden für euch, Country-Star James Taylor.
Ja.
Und dann sitzt James Taylor da und will halt den Song spielen und siehst so einen ganz kurzen Schnitt ins Raumschiff. Homer nur ganz dumm sagt, oh, toll, der ehemalige Präsident James Taylor. Und keiner weiß, warum er das... Und sein Gesichtsausdruck dabei ist auch so dumm. Oh, toll. Oh Mann, ey, da habe ich... Also, dass ich den habe immer liegen lassen, den Gag, den habe ich heute Morgen so das erste Mal so richtig realisiert.
Aber das ist so, ne? Ich
bin ausgeflippt, ey.
Das ist ein... Also, früher hat man den Gag liegen lassen, heute... Also, der hat mich auch gut gecatcht. Auch einfach, weil, vielleicht jetzt mal, ne, von der Warte noch, es gibt keinen Präsidenten James Taylor. Gab's nie. Es gab Zachary Taylor, aber ich sag mal so, der war von 1849 bis 1850 Präsident. Jetzt habt ihr was gelernt, aber es bringt euch für den Gag nichts. Ich find das so geil. Also einfach nur wegen Homers dämlichen Blick dabei.
Und Mann, ey, das war wirklich genial.
Ich muss auch sagen, also James Taylor in seiner Gastrolle da ist ja auch wirklich einfach so gut. Also
voll.
Wenn es dann später darum geht, dass sie ja dann sagen, hier, wir haben gerade eine große Krise. Sie haben dafür sicher Verständnis, Herr Taylor. Und James Taylor, Buzz Aldrin, so mehr oder minder faltet und sagt so, ich sag euch jetzt was. Ihr schwebt da oben schön in Schwerelosigkeit und ich singe euch jetzt ein Lied, so wie sich das gehört. Und dann fängt er einfach an zu spielen. Und dieses komplette NASA-Zentrum ist so auch ergriffen im Zuhören. Und die drei schweben einfach nur so genervt im Raum.
Das ist so geil alles, ne?
Ja.
Mann, ey. Also, das ist so ein geiles Bild, wie diese Ameisen und diese Chips dann da gleiten und die einfach nur so alle so beleidigt da drin rumsurren. Und dieser Typ einfach diesen schönen Song singt. Das ist so gut. Mann, ey. Aber er liefert dann auch tatsächlich den Lösungsansatz.
Das stimmt.
Hast du eben schon. Denn er sagt irgendwie, sie haben früher immer, wie sagt er das nochmal?
Ich weiß gar nicht mehr bei wem. Sie waren im Sommerhaus von irgendeinem anderen Promi zu Gast und hatten auch ein Ameisenproblem und dann haben sie ein Vakuum gelöst und durch eine offene Luke wurde dann alles rausgesaugt. Also sie haben praktisch das Vakuum aufgelöst und dann ist durch diese offene Luke alles rausgesaugt worden aus dem Sommerhaus. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das ihnen irgendwie weiterhilft. Also wirklich auch so ein Unsinnsszenario zu erklären.
Ja.
Wir haben dann in unserem Sommerhaus erstmal ein Vakuum aufgebaut, wo ich dann, ja. Aber ey.
Unsinnsszenario, finde ich ein starkes Wort, Lukas.
Jederzeit gern.
Ja.
Dazwischen passieren natürlich auch noch große meme-artige Momente, nämlich der kurze Cut von Kent Brockman in das Raumschiff, weil das Ganze natürlich auch begleitet wird. Und in diese kurze, naja, wie soll ich sagen, diesen kurzen Moment, in dem Kent glaubt, dass die Welt von Ameisen übernommen werden wird. Und er, I for once welcome our new insect overlords, ist es, glaube ich, im Englischen, also unsere neuen Insektenherrscher. Und dieses großartige Setting da dann von wegen, ja, ich bin ja übrigens auch ein vertrauenserweckender Nachrichtensprecher und ich kann Ihnen helfen, dass die Leute in ihre unterirdischen Zuckerfabriken kommen. Also, diese ganze Szene ist so dumm, übertrieben, unhinged. Wird ja dann relativ schnell aufgelöst, weil sie das Problem ja dann auch lösen. Kent dann zurückrudern muss und so, ja, noch haben wir also unsere ach so menschlichen Präsidenten, die beste Regierung, die wir haben. Vorläufig. Und im Hintergrund hast du immer noch sein kleines Poster, was er selbst gemacht hat, irgendwie Hail Ants.
Hail Ants. Ja. Ey, der ganze Part, also in diesen paar Minuten nimmt diese Folge nochmal so viel Zunder auf, ne? Mhm. Also das ist Wahnsinn. Diese ganze James Taylor, also erst hast du diese blaue Donau-Szene, die echt krass ist, so. Dann hast du diese ganze Ameisenscheiß, da hast du James Taylor, dann hast du noch diesen viel zu krass ausufernden Kent Brockman. Also das ist so nice alles. Boah, ey, da ist das Writing wirklich, da weiß ich gar nicht, was das Highlight ist. Ne? Nee,
weil das ja auch so ineinander, also es ist ja nicht so, dass das so nacheinander passiert, das passiert ja so ineinander gewoben. Das sind wirklich einfach nur, ich sag mal, die letzten 8 Minuten, 5 Minuten sind nur noch heilloses Durcheinander und Humor. Das ist
voll
großartig.
Voll.
Es führt ja dann auch zum Streit und der Streit eskaliert ja dann, als Homer, ich weiß gar nicht, irgendwo ein Stahlbolzen abbricht, glaube ich. Und genau, und den dann in der Hand hat und damit den dritten Astronauten verprügeln will. Und aus Versehen diesen seelenlosen Stahlbolzen in der Luke verkeilt. Ach scheiße, da haben wir ja einen wichtigen Moment verpasst. Weil sie ja James Taylors Plan anwenden. Und alle Ameisen über das Vakuum rausziehen. Homer fast rausgezogen wird.
Weil er sich nicht angeschnallt
hat. Gurtpflicht, wichtiges Thema auch im Weltraum. Und sie dann beim Schließen die Tür nicht mehr richtig zukriegen, weil da ein Schaden an dem Schließmechanismus ist und sie so ja nicht wieder in die Atmosphäre rein können. Und darüber entbrennt dann dieser Streit. Weil Homer eigentlich alle dem Untergang geweiht hat. Und er hat dann diesen seelenlosen Stahlbolzen in der Hand hat und den dann aus Versehen in der Tür verkeilt und damit die Tür zuhält.
Damit hat er uns alle gerettet.
Ja.
Oder sich und den dritten, von dem keiner den Namen weiß, und Buzz Aldrin.
Ich bin auch nicht mehr bereit, den Namen, ich hätte ihn ja jetzt schon 20 Minuten lang recherchieren können.
Ja, nee,
ist der andere Astronaut.
Das Zeitfenster ist zu, Lukas. Ja.
Dann lohnt auch kein Zurückrudern mehr. Und so kommen sie dann halbwegs sicher wieder auf der Erde an. Werden erstmal heldenhaft empfangen. Bis dann irgendeiner von den Fotografen diesen seelenlosen Stahlbolzen entdeckt, der alle gerettet hat.
Man muss auch dazu sagen, dass sie einfach ganz dumm in so einem neuen Pressecenter landen.
Ja.
Und nur so Pressetypen
sind.
Was gar keinen Sinn macht. Und als sie dann die Luke aufmachen, um halt so diesen Moment dieses, wir machen was auf und es stehen direkt ganz viele Leute da, die was wissen wollen. Also ganz viele Reporter und Reporterinnen. Den Moment dann halt zu erzeugen, wird halt durch diesen einfachen dummen Gag mit diesem komischen Center. Also das ist ja auch das Geile in Simpsons, wenn sie irgendwas brauchen, wird ja einfach dafür so ein Center aufgemacht.
Klar.
Und dann, dass man das als Sammelpunkt hat, damit dort alle schnell sind. So, das ist immer sehr lustig. Naja, und genau, du sagst es ja dann schon gerade, dann gibt es einen neuen Helden in dem ganzen Abenteuer.
Den seelenlosen Stahlbolzen.
Und wieder einmal hat der Homer die Show gestohlen.
Ja. Es gibt diese Kennedy-artige Prozession, wo der Stahlbolzen in dem Cabrio sitzt und abgefeiert wird. Gibt es nicht auch so ein Time Person of the Year und da ist dann dieser Stahlbolzen drauf? Irgendwie sowas war das doch, ne?
Eigentlich schon, ne? Ich hatte das auch in meinem Kopf irgendwie, dass das da war. Aber ich habe auch heute Morgen irgendwie nur dieses Ding. Nee, doch, das sieht man dann noch zum Abschluss. Das hat doch dann Homer, glaube ich, in der Hand oder der.
Das
oder
kann sein, ja. Weil sie ja dann nochmal zu der Familie zurückgehen.
Genau, wir zoomen ja dann nochmal auf die Simpsons. Homer ist wieder verärgert und sieht dann nochmal das Bild, sowas.
Genau. Und Bart schreibt ihm ja dann wieder auf den Hinterkopf. Diesmal aber halt nicht Trottel, sondern Hero.
Ja.
Was irgendwie
und schmeißt dann den Edding nach oben. Und
für diese viel zu intensive zweite, dritte Space Odyssey-Referenz in dem Ganzen, als dann der geworfene Stift zum Fox-Satellit wird und bei diesem Fox-Satellit dann plötzlich Homer als das Space-Baby auftaucht.
Ey, das habe ich gesehen und war nur so, naja, dann habt ihr auch den Schluss, oder? Also ich habe nichts daran, ich habe drauf geguckt und einfach nur so, okay. Ja. Ich hinterfrage nichts mehr.
Das nehmen wir einfach so hin, das akzeptieren wir einfach so, ist ja gar kein Problem.
Ja. Naja, und das ist dann tatsächlich das Ende dieses wilden Ritts.
Genau. Ich habe noch einen Fun Fact. Oh. Und zwar ist eine bekannte Folge, ist auch eine Folge, die irgendwie so die NASA ja auch sehr in den Fokus nimmt. Und es gibt einen Astronauten, den ich auch jetzt benennen kann, der nicht Buzz Aldrin ist, nämlich Edward Liu. Der war auf der International Space Station. Und der ist dafür verantwortlich, dass schon seit ein paar Jahren auf der ISS immer eine Kopie dieser Folge lagert.
Wirklich?
Ja, also diese Folge findest du auf der, ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar die einzige Simpsons-Folge, die du da findest, aber eine Kopie der Folge ist auf der ISS.
Das finde ich großartig.
Das finde ich auch toll.
Das finde ich wirklich gut. Oh Mann, ey. Schön. War das der Raumschiff-Fakt von
dem Freund? Nee, ich habe tatsächlich, ich habe den ehrlich gesagt ein bisschen vergessen einzuwerfen.
Na komm, jetzt musst du noch bringen.
Ja, sonst kriege ich genau eine genervte Instagram-Nachricht, wo der mein Raumschiff-Fakt ist. Weil wir sehen ja auch in diesen Außenaufnahmen ganz oft dieses Space Shuttle. Und das sieht ja nicht aus wie ein klassisches NASA-Space Shuttle. Das hat viel breitere Flügel und alles. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Das hat dann dazu geführt, dass ich wieder viel zu viel Zeit im Internet verbracht habe. Aber das ist was, also wer jetzt zuhört, weiß das schon. Und zwar gab es in der Zeit, bis eigentlich 92, einen Raumschiffentwurf der ESA, nicht der NASA, für, ich glaube, das Projekt hieß Hermes. Und das sah genauso aus. Und war irgendwie auch so von Sci-Fi-AutorInnen und in der, ich sag mal, ganzen Weltraum-Community war das ein bekanntes Konzept, das so zu machen. Hat man dann allerdings 92 eingestellt, weil es irgendwie auch ziemlich teuer gewesen wäre. Und man geht davon aus, beziehungsweise die Erklärung, warum sie jetzt nicht das NASA-Special genommen haben, ist halt, um Image-Schaden von der NASA abzuwenden. Weil wir ja in den frühen 90ern immer noch in der Zeit sind, wo auch so ein bisschen da die Fahne hochgehalten werden sollte. Und jetzt zu zeigen, wie ein NASA-Shuttle abstürzt, vielleicht auch ein bisschen schlechter Stil wäre. Deshalb hat man halt dieses Konzept genommen. Hat außerdem immer noch den großen Bonus, also es gibt viel zu viele Artikel darüber, welches Raumschiff das ist. Muss ich sagen, es gibt Leute, die haben dazu dann auch noch Artikel geschrieben, dass du mit diesem Diss an dem Hermes-Modell zeitgleich noch zeitgleich ein Auto von Chevrolet auch disst, weil das ein sehr hässliches Auto aus den 70ern war. Und ich finde, das ist einfach eine gute Kombination, die kann man mitnehmen.
Was? Ja. Okay. Manchmal, ne?
Ja.
Höre ich diese Recherchen mir nur so, na gut.
Crazy. Ja, es ist halt so, ne? Aber dafür sind wir ja auch hier.
So. Dafür sind wir da. Dass du deinen kleinen Deep Dive machen darfst.
Ja.
Lieb ich. Werde ich vermissen.
Das stimmt, aber ja, zum Glück nicht so lange wie gedacht. Also,
nee.
Ihr kriegt jetzt zwar dieses Jahr keine Folge mehr, dafür aber nächstes Jahr relativ baldigst dann.
Ja, ihr müsst ja auch mal Weihnachtspause machen, Leute.
Das stimmt.
Das geht ja nicht nur um uns, geht ja auch um euch.
Ja.
Ja, seid besinnlich, guckt nach euch. Aber da haben wir doch heute mit einer sehr schönen Folge abgeschlossen, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über die zu quatschen, weil die einfach wirklich großartig ist. Das ist wirklich eine dieser ganz, ganz großen, ikonischen Simpsons-Folgen. Im Übrigen, kleiner Toy-Fun-Fact zu der Folge noch, es kommt tatsächlich, also Super 7 macht doch immer diese Ultimate-Figuren von Sachen, die haben auch diese Ren und Stimpy-Figuren gemacht und das. Und die machen ja tatsächlich jetzt auch Simpsons-Ultimate-Figuren.
Ja.
Und eine der ersten Ultimate-Figuren aus der ersten Wave ist Homer als Weltraum, als Astronaut.
Ja
und da sind dann, glaube ich, musste mal ganz kurz gucken. Ich kann noch mal ganz kurz schauen,
ja.
Was da nämlich noch, warte mal, Super 7 Simpsons.
Also jetzt auch gar nicht.
Ich würde sagen, was für Gimmicks dabei
sind. Genau, auch gar nicht aus dem Sinn von, wie soll ich sagen, aus so einem Werbewert heraus. Aber das wird es dann wahrscheinlich auch bei NTG geben, oder?
Das ist schon alles bestellt bei NTG.
So wollen wir
das. Ich sag dir, was dabei ist. Der seelenlose Stahlbolzen ist dabei.
Yay, für den kaufe ich.
Du kannst Homer mit offenem Maul, dass er die Chips fangen kann. Dann ist die Ameisenkolonie dabei und die Tüte Chips ist dabei mit einzelnen Chips.
Oh Gott, ist das gut. Ja gut, also das ist für mindestens mich mal ein Pflichtkauf. Das ist ja so eine geile Figur.
Die sind so super. Ja, und dann gibt es hier noch, es kommen noch weitere, es kommt Pucci der Hund.
Was ich auch sehr witzig finde, dass Pucci der Hund eine Figur kriegt.
Es kommen Itchy und Scratchy, aber als die Roboter aus der unheimlichen Vergnügungspark-Folge. Und es kommt ein Mo.
Der Mo hat ja viele Gimmicks.
Mo hat unter anderem den Panda dabei.
Den, oh Gott, der hat, das habe ich im ersten Bild gar nicht gesehen.
Und ein Flaming Mo hat er dabei. Ja. Und er hat
diese Soleier sind noch dabei.
Die Soleier dabei und Telefon ist noch dabei. Und noch ein Handtuch, was er wahrscheinlich was
abtrocknen
kann.
Aber dieses Gesicht, wie er versucht zu grinsen, also da sind alternative Köpfe noch dabei, eins, wie er versucht zu grinsen und eins, wie er sich aufregt, das liebe ich, ja.
Ja, also die Simpsons-Figuren von Super 7 sind meiner Meinung nach nächstes Jahr der absolute Pflichtkauf, weil die wirklich, die haben das schon mit Ren und Stimpy gemacht dieses Jahr, machen das jetzt auch mit den Animaniacs, die werden jetzt die Tage angekündigt. Machen das, haben das auch mit He-Man gemacht, als sie noch die He-Man-Lizenz hatten und so weiter und so fort. Die haben das ist mega. Also die Ultimate-Dinger, die sind immer, ist immer eine Wucht. Die haben auch diese ganzen Turtles-Dinger gerade gemacht. Kann ich euch sehr empfehlen. Schaut mal rein. Kommen aber, glaube ich, auch erst super spät.
Also nicht näher zu benennen, der Online-Handel führt die ab 30. Juli 2022.
Ja, sie kommen erst im Sommer.
Ja. Das heißt, ihr könnt jetzt schon anfangen zu sparen fürs Full-Set. Das ist doch super.
Genau, spart einfach mal und sparen ist immer gut, sagten wir. Nee, die sind toll, da freue ich mich drauf. Ich freue mich vor allem, vor allem auch dann so Itchy und Scratchy in diesen Roboter-Outfits. Also ich habe mir die komplett einmal mitbestellt, die Wave, weil, Einkaufspreis, ne?
Ist immer so eine Sache. Da kannst du auch nicht Nein sagen. Also, was willst du machen?
Da kommen hoffentlich noch viel mehr von. Ich freue mich da drauf, weil die, da steckt viel Potenzial drin, dass das hier richtig krasse Simpsons-Figuren werden. Und wir müssen immer wieder Simpsons-Figuren kaufen, Lukas. Das haben wir schon lange nicht
mehr. Das stimmt. Deswegen. Unsere, also natürlich jetzt, ne, Stupid Sexy Flanders ist jetzt in unserer Beider-Sammlung drin, aber das sind ja Simpsons Funkos. Es wurden schon lange keine anderen Simpsons-Figuren mehr gekauft. Man muss da ja schon auch irgendwie die Balance halten.
Absolut richtig.
Die Sendung mit den gelben Leuten, euer Simpsons- und Konsum-Podcast.
So, nämlich. Nicht nur was lernen, sondern auch was kaufen. Dafür sind wir da. Ach ja, Lukas. Dann mache ich jetzt mal Steuern, oder?
Ja, ich würde sagen, du machst jetzt Steuern.
Und du machst jetzt Feierabend.
Genau so.
Das hast du ja auch verdient. Aber jedem Menschen, der gerade einfach was anderes machen kann außer Steuern, dann bin ich gerade neidisch drauf.
Das glaube ich dir. Ich könnte sagen, ich gehe zum Zahnarzt und ich glaube, du wärst immer noch so ein Stück restneidisch.
Ja. Ich habe ja dieses Jahr wieder ein gutes Verhältnis zu Zahnärzten aufgebaut. Deswegen Zahnarzt für mich kein Problem mehr, Leute. Ja, aber hab ja alles hinter mich gebracht. Nächste Woche habe ich Darmspiegelung. Mal gucken, wie das so wird.
Also. Auch da schon mal viel Vergnügen.
Danke. Vielen lieben Dank. Es war mein Fest, Lukas. Ja. Auch in diesem Podcast verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns im Januar wiederhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch allen eine sehr, sehr besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allem natürlich auch dir, Lukas. Nicht, dass ich das im Privat nicht noch 100-mal machen werde, aber auch schon mal hier ganz offiziell frohe Weihnachten, mein Freund.
Danke, dir auch. Ist auch wichtig, dass das offiziell passiert, sonst kriegen wir wieder Instagram-Nachrichten. Sag mal, wird da eigentlich nicht zu Weihnachten gratuliert? Was ist da los?
Stimmt, die kamen ja immer.
Immer. Viele Nachrichten bekommen. Nee, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Danke, dass ihr als HörerInnen da so lange auch dabei seid und den Spaß mit uns gemeinsam gestaltet und dann hoffentlich nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Und wünsch allen Menschen, die das jetzt hören, einfach eine hoffentlich möglichst entspannte Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr.
Dankeschön. Und natürlich auch mal gern, wenn ihr euch selber eine kleine Weihnachtsfreude machen wollt und auch uns, patreon.com/die Sendung mit den die gelben Leute.
Genau.
Steht in den Shownotes. Könnt ihr euch nicht merken. /die gelben Leute.
Es sind zwei Links in den Shownotes. Es lohnt sich, bei beiden Geld zu lassen. Einfach toll. Als Geschenk an euch.
Als Geschenk an euch und auch an uns. Super. Und jetzt macht Lukas noch seinen Satz und dann sind wir fertig. Ciao
Sie. Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut. Ciao Sie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.